Vis-à-vis.
Mehr als 35 Jahre nach dem Fall der Mauer, da verblassen Erfahrungen und Erinnerungen an das Leben in der DDR. Und wenn man junge Menschen fragt, was sie über die DDR wissen, dann lebt dieses Wissen oft von den Erfahrungen der Eltern und der Großeltern. Deshalb möchte ich mit Ihnen, Evelyn Zupke, zunächst einmal Ihre Funktion näher anschauen. Vielleicht können wir uns auf diesem Umweg dem Thema nähern, denn es ist der Versuch, neben diese persönlichen Erfahrungen gesicherte Erkenntnisse zu stellen. Sie sind seit gut 3,5 Jahren Beauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. Warum war die DDR eine Diktatur?
Die DDR war eine Diktatur, erstmal rein formal gesehen. Es gab keine freien Wahlen, es gab keine Pressefreiheit, keine Versammlungs-, keine Meinungsfreiheit, keine Reisefreiheit. Allein daran sieht man schon, dass es eine Diktatur gewesen ist. Und natürlich waren die Menschen in Unfreiheit gehalten. Und jeder Mensch, der sich anders benahm, anders bewegte, als der Staat es wünschte oder vorsah für die Bürger, der hatte die Folgen dessen zu spüren. Und ich als SED-Opferbeauftragte spüre das natürlich noch heute, weil ich mit den Betroffenen des Unrechtes, was in der Diktatur damit verbunden war, zu tun habe.
Wenn sich Bürgerinnen und Bürger im Osten und im Westen Deutschlands mal wieder heftig über das Leben in der DDR und über Urteile über dieses Leben austauschen und häufig buchstäblich in die Wolle kriegen, dann fällt oft der Satz, die DDR, das war doch nicht nur die Stasi. Sie, Frau Zupke, sind 1962 auf Rügen geboren, in der DDR aufgewachsen. Was ist an diesem Satz richtig, was ist an diesem Satz falsch?
An diesem Satz ist zunächst erstmal überhaupt nichts falsch. Natürlich war die DDR nicht nur Stasi. Und ich sage auch immer, wir haben viel zu sehr auch in den letzten Jahrzehnten unseren Blick zu sehr auf die Stadtsicherheit gerichtet und dabei erstens vergessen, dass die Stadtsicherheit nicht, wie viele meinen, ein Staat im Staate war, sondern natürlich im Auftrag der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, gewirkt hat. Und dass es natürlich auch wie in jeder Diktatur ein normales Leben gegeben hat und dass viele Menschen mit der Diktatur an sich überhaupt nicht in Berührung gekommen sind, weil sie sich nicht bewegt haben außerhalb dessen oder gar nicht an die Grenzen der Diktatur gestoßen sind, dann konnte man durchaus auch ein Leben führen, in dem man unbehelligt blieb. Und ich finde, es ist auch jedem Menschen überlassen und nicht jeder ist zum Helden geboren. Und auch das darf man und auch das gehört dazu. Und es ist nicht nur schwarz-weiß, es gibt viele, viele Grautöne darin und die sind wahrscheinlich sehr viel stärker als das Schwarz-Weiß.
Da sind wir beim zweiten Teil Ihrer Funktion, SED-Diktatur. Welche Folgen hatte das, diese Parteidiktatur?
Man muss wissen, dass es in der DDR ca. 250.000 bis 280.000 politische Gefangene gegeben hat. Es hat ca. 136.000 Kinder und Jugendliche gegeben, die in Spezialkinderheimen und Jugendwerkhöfen eingesperrt waren. Und es gab auch noch diverse andere Opfergruppen.
Und Können wir da mal kurz einhaken, weswegen wurde man denn politischer Gefangener? Nennen Sie doch mal ein paar Beispiele.
Politischer Gefangener konnte man im Prinzip leicht werden. Die Menschen haben vielleicht mit anderen Menschen, haben schlecht über die DDR geredet oder haben die DDR zu stark kritisiert, haben Flugblätter erstellt. Gerade einzelne Personen, die nicht organisiert waren, wie wir in den oppositionellen Gruppen, waren auch nochmal besonders gefährdet. Wenn ein einfacher Arbeiter im Betrieb an eine sogenannte Wandzeitung irgendein Flugblatt hing, dann konnte das zu politischer Haft führen. Viele Menschen wurden eingesperrt, weil sie einen missglückten Fluchtversuch hinter sich hatten. Es wurden Menschen eingesperrt, die Ausreiseanträge gestellt hatten und dadurch auch in Kontakt waren, vielleicht mit Verwandten im Westen und wegen sogenannter ungesetzlicher Verbindungsaufnahme eingesperrt wurden. Also die Gründe, das Strafgesetzbuch der DDR war dort sehr kreativ und fantasiereich. Oft wurden Jugendliche eingesperrt, die einfach unangepasst gewesen sind. Unangepasst bedeutet in so einem gleichgeschalteten Staat, in einer Diktatur, das kann ganz schnell gehen. Das kann die falsche Frisur sein, die falsche Klamotte sein, die falschen Gedanken, die ich dummerweise ausgesprochen habe, falsche Musik hören, einfach eine große Klappe haben und auffallen.
Unter welchen langfristigen Folgen leiden diese Opfer?
Ich würde da herausgreifen. Erst einmal die Gesundheitsschäden. Viele der Menschen, die unter politischer Repression gelitten haben, davon betroffen waren, haben langfristige Gesundheitsschäden davongetragen. Das kann man sich vorstellen, wenn man sich vorstellt, jemand kommt in politische Haft, eine Frau meinetwegen, die nach Hoheneck kommt, eins der berüchtigsten Frauengefängnisse in der DDR, die dort in der Dunkelzelle saß, in der Wasserzelle stand, in Einzelhaft war, zu Verhören geholt wurde, Haftzwangsarbeit leisten musste. Und so ging es ja vielen Häftlingen, dass das natürlich sehr, sehr traumatisierend gewesen ist. Das ist ja klar, das ist uns eigentlich einleuchtend. Und die Menschen, die davon betroffen waren, diese Folgen begleiten die Menschen ein Leben lang. Und wenn sie heute, auch nach Jahrzehnten noch, ja, diese Gesundheitsfolgen anerkennen lassen wollen, die Gesundheitsschäden, dann ist das sehr schwierig. Und die nächste Schwierigkeit dabei ist, es ist schwierig, die Kausalität zwischen der damaligen Repressionserfahrung und der heutigen Erkrankung nachzuweisen. Und das ist dann das Zweite, worunter die Menschen leiden, dass dieser Nachweis so schwer fällt und dass sie erleben, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass die Ämter und Behörden sagen, das kann ja nicht sein, dass es davon kommt. Das ist so lange her. Da kämpfe ich aber ganz stark an dieser Stelle, das zu verbessern.
Nach diesen furchtbaren Haftbedingungen leiden viele unter Traumata und aus der Traumaforschung wissen wir, dass auch die Kinder und Enkel teilweise von diesen Erfahrungen der Elterngeneration geprägt werden, dass auch sie darunter leiden. Sind das in indirekter Form auch Opfer?
Das würde ich ganz deutlich bejahen, diese Frage. Auch die Angehörigen, vor allem die Nachkommen, die Kinder der ehemals politisch Verfolgten, sind Opfer der SED-Diktatur. Denn sie sind entweder getrennt worden von ihren Eltern, sie haben mitunter direkt die Verhaftung vor ihren eigenen Augen miterlebt, oder die Eltern, die Mutter, der Vater, waren von dem einen auf den anderen Tag weg. Sie wussten nichts über den Verbleib, sie kamen in Heime, sie kamen zu Verwandten. Und auch wenn sie dann wieder, auch das ist ja nicht in jedem Fall so gelungen, zusammenkam mit ihren Eltern, ist das Verhältnis oft, nicht immer, aber ganz oft gestört bis heute, weil eben viele Fragen im Raum stehen. Es stehen auch Schuldvorwürfe im Raum oder die Eltern sind ja auch anders aus der Haft gekommen, als wie sie hineingegangen sind. Du gehst ja nicht in so eine Erfahrung, kommst dann wieder zurück auf deinen normalen Lebensweg. Und damit ist mitunter auch Verhalten verbunden gewesen, bis heute, was Kinder gar nicht verstehen konnten. Warum ist meine Mutter so komisch? Warum mussten immer die Türen aufbleiben? Warum wurde ich immer so beschützt, bewacht oder... Ist nur als ein Beispiel. Ja, es gibt ganz viele Fragen, die dort aufkommen.
Opfer im Sinne des Gesetzes ist jemand, der mindestens 90 Tage in Haft gewesen ist und der wesentliche wirtschaftliche Beeinträchtigungen dadurch erlitten hat. Eines Ihrer großen politischen Ziele ist es, Frau Zupke, die Situation der Opfer zu verbessern, die materielle Situation. Das hatte sich auch die gescheiterte Ampel auf die Fahnen geschrieben, hatte eine Novelle des entsprechenden Entschädigungsgesetzes vorbereitet. Als der erste Entwurf vorlag, haben Sie damals gesagt, 2024 ist völlig unzureichend. Wo stehen wir denn heute, Anfang 2025? Ist in Ihrem Sinne und im Sinne der Expertinnen und Experten und Opferverbände nachgebessert worden?
Ich habe mal gesagt, es ist ein Gesetzentwurf mit Licht und mit Schatten. Und die Schatten sind mir noch viel zu groß. Es waren gute Dinge darin, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Und es waren wesentliche Dinge nicht enthalten eben. Und mir geht es mal ganz besonders auch um die soziale Lage der Opfer. Das ist für mich ein Thema. Studien zeigen, dass fast die Hälfte der Betroffenen von SED-Unrecht an der Grenze zur Armutsgefährdung leben. Und es geht mir um die Gesundheitsschäden und auch um andere Dinge. Und darum kämpfen wir. Damit sind wir in der Politik darüber im Gespräch. Und die Legislatur ist noch nicht zu Ende, sage ich mal.
Haben Sie denn auch Hoffnung?
Ich habe durchaus Hoffnung.
Noch bis zu den Neuwahlen, dass die Regierung das schafft.
Es gibt noch Gespräche und wir werden sehen, ob das diese Legislatur noch schafft, einen verbesserten Entwurf der Gesetze zur besseren Entschädigung und Rehabilitierung der Opfer durchzubringen. Oder ob es jetzt durch den Ampelbruch halt sich doch zeitlich noch mehr verzögert. Aber auch da bin ich nicht hoffnungslos und bin ich auch nicht negativ und pessimistisch. Das muss man eben so hinnehmen, dass sich die Dinge jetzt so entwickelt haben durch den Bruch. Dann stehen wir nicht mit leeren Händen da. Alles, was wir in den letzten Monaten erarbeitet haben, gemeinsam mit Politikern, die durchaus auf unserer Seite stehen und auch bereit, über Parteigrenzen hinweg sich zu diesem Thema zu verständigen. Auch das muss man immer wieder sagen. Und es gibt einfach einfach einen Konsens über bestimmte Dinge. Und das sage ich auch immer wieder den Betroffenen, auch den Opferverbänden, die sich natürlich zahlreich an uns wenden, jetzt mit der Sorge, oh, Frau Zupke, ist jetzt alles vorbei. Jetzt haben wir so lange gekämpft und nun das.
Eines der Themen, um die gestritten wird, ist die Anerkennung von gesundheitlichen Schäden. Da schwebt Ihnen vor, das so zu regeln wie bei Bundeswehrsoldaten, die aus dem Einsatz mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zurückkommen? Oder was schwebt Ihnen davor?
Bei der Anerkennung der Gesundheitsschäden schwebt mir vor, dass wir uns einen Mechanismus zu eigen machen, den es im Soldatenversorgungsgesetz gibt. Nämlich, dass im Auslandseinsatz geschädigte Soldaten automatisch, ohne nochmal nachweisen zu müssen, dass sie dort waren, was ihnen dort passiert ist, wenn sie einen bestimmten Gesundheitsschaden haben, dann in die Fürsorge kommen und dort eine Schutzfristen, Schonfristen haben, wo ihnen alles Mögliche zuteil wird und wo dann ihre Situation geklärt ist, wird. Wenn der politische Wille dafür vorhanden ist, ist es durchaus möglich. Der Staat hat eine Fürsorgepflicht gegenüber den Soldaten, auch gerade denen gegenüber, die im Ausland eingesetzt werden. Er hat aber auch, und das hat er bei Einigungsvertrag übernommen, eine besondere Fürsorgepflicht gegenüber den Opfern der SED-Diktatur.
Wir führen dieses Gespräch wenige Tage vor dem 35. Jahrestag der Erstürmung der Stasi-Zentrale in Berlin. Was hat Ihnen das damals bedeutet, diese Erstürmung? Was bedeutet es Ihnen heute im Rückblick?
Das ist eine der größten Errungenschaften der friedlichen Revolution, also dem Staatssicherheitsdienst quasi die Akten zu entreißen. Und immerhin hat es ja die Grundlage dafür gelegt, dass die Akten uns auf Dauer erhalten bleiben und die eben eine wichtige historische Quelle sind. Wir haben Einblick durch sie quasi in den Maschinenraum der Diktatur. Und nicht zuletzt sind die Akten wichtig in Fragen von Rehabilitierung, Entschädigung. Und als Schluss würde ich sagen, die Täter schweigen und die Akten sprechen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.